Ihr hört den Megapixel Fotopodcast. Willkommen zur 70. Ausgabe des Fotopodcasts, heute am 16. Juni 2019. Und heute soll es gibt eine Premiere, um ein Objektiv gehen. Bisher habe ich in dem Podcast noch nie Objektive besprochen. Für mich ist das Ganze ein bisschen, oder sagen wir mal, weniger gegenständlich vom Beschreiben her, weil es ja doch mehr darum geht, wie kann man das Teil bedienen. Fotos kann man nicht richtig zeigen und wenn, gibt es sie schon massenhaft im Internet. Aber es ist ein Versuch, wenn das denn klappt und das eure Zustimmung findet, werde ich öfters Objektive besprechen. Außerdem gibt es natürlich die Kamera-News der vergangenen Woche. Da gibt es auch ein paar interessante Dinge. Starten wir direkt damit. Es geht im Wesentlichen um eine neue Eröffnung eines Shops im Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt, falls euch das interessiert oder ihr in der Gegend wohnt. Calumet hat einen Laden eröffnet in der Hanauer Landstraße. Recht groß, professionell, schick, Glas, Aluminium, richtig teuer. Ist auch eine Gegend, wo die Mieten relativ hoch sind. Und da bin ich mal gespannt. Ich war selber noch nicht dort, gehe aber mal hin und schaue mir das Ganze mal an. Die Preise, die ich gesehen habe, die online ausgewiesen werden, sind in etwa auf dem Niveau des Internet, ein paar Euro teurer, was jetzt nicht schlimm wäre. Wichtig wäre für mich die Auswahl und zum anderen die Beratung und der Service, ob das denn dort geboten wird. Da zahle ich gerne mal einen Euro mehr, insbesondere beim Service, wenn ich irgendwo einen Defekt habe oder eine Frage habe und das Equipment hinlegen kann oder zurückgeben kann, sagen kann, hey, mach das, fix das und das wird auch zeitgerecht gemacht. Das sind so ein paar Vorteile von Läden. Man will ja nicht alles online bestellen, gerade bei Fotoequipment bin ich da relativ skeptisch. Nicht bei Zubehör, Akkus, Speicherkarten etc., das hole ich mir schon irgendwie online. Aber der Rest, die Hardware, Objektive etc., das hole ich mir doch gerne im Laden. Und dann schaue ich mir mal an, was da passiert. Es gibt in Frankfurt noch den Fotoleistenschneider, ist auch relativ groß, ist an der Hauptwache. Und es gibt im Bahnhofsviertel noch ein paar Läden, aber das erschöpft sich dann auch. Und insofern ist diese Lokation der Hanauer Landstraße mit Parkplätzen und einer großen Auswahl doch recht geschickt. Seltsamerweise, weil eigentlich die Kamera-Sale-Daten ja nach unten gehen. Weltweit werden weniger Kameras verkauft. Umso mutiger finde ich es von Calumet hier im Rhein-Main-Gebiet, neuer Laden zu eröffnen. Schauen wir mal, wie sich das bewährt und ob die das durchhalten. Das ist die eine News. Die andere News kommt von Nikon. Es gibt das Gerücht, dass Nikon, oder ein relativ konkretes Gerücht, dass Nikon ein neues Modell rausbringen wird, einen neuen Body, und zwar wieder im Bereich der Kleinbild-DSLMs, also spiegellose Kleinbildkameras wie Z6, Z7, allerdings für einen Preis des Bodies unter 1.000 Euro und man will damit wohl den Canon RPs die Stirn bieten. Ob das soweit klappt, weiß ich nicht, bin sehr gespannt, weil unter 1.000 Euro, das ist schon recht sportlich, da versucht man Marktanteile abzugraben. Und welche Features das hat und so weiter, steht noch nicht fest. Da bin ich sehr gespannt, da werde ich auch drüber berichten. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Nikon im APS-C-Segment, im spiegellosen Segment was tut, aber da hat sich nichts angedeutet. Schade, weil das ist, man will ja diesen Markt nicht Fuji und Sony überlassen im Wesentlichen. Na gut, da müssen wir erst mit den beiden Playern so gesehen leben. Und schauen wir mal, was das gibt. Das soll auch in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. Die interessanteste Neuigkeit kommt aus meiner Sicht von Canon. Dort soll es eine neue M5 geben, und zwar mit der Version Mark II. Und die soll innerhalb der nächsten 4 Wochen angekündigt werden. Die News sind relativ konkret, also das Gerücht. Das ist also nicht so, dass das irgendwie noch im Unwägbaren ist, sondern das soll wirklich stattfinden. Und wenn man sich die Daten der M5 mal anguckt, die ist ja auch von 2016, also schon fast 3 Jahre alt, 11/2016. Und die hat damals ein UVP gehabt von 1.129 Euro, war das Topmodell dieser M-Serie, der spiegellosen APS-C-Serie von Canon mit 24 Megapixel. Und die Daten, die man da sieht, die sind eigentlich heute schon hinter den Werten der EOS M50, die es für 550 bis 600 Euro im Kit im Markt gibt. Und auch die M5 wird derzeit, ich sag's mal ein bisschen despektierlich, verramscht für 500 noch was Euro. Da ist also ein Update nötig. Umso erfreulicher finde ich, dass da was gemacht wird. Und da ja die Daten eh hinter der M50 zurückfallen und die Mark II, die M5 Mark II das Topmodell sein soll, auch zukünftig, davon gehe ich aus, werden die Daten natürlich besser sein müssen. Das heißt, überall dort, wo sie zurückliegt, deutlich aufrüsten. Ich nehme an, die hat mehr Serienbildfunktionalität. Sie hat endlich 4K-Video. Es wäre schön, wenn die Kamera abgedichtet wäre, also irgendwie wetterfestig wäre. Plus noch ein paar andere Features. Was genau, weiß man nicht. Es gibt da keine Aussagen zu. Das muss nur deutlich besser sein wie die M50. Ansonsten würde sich der Kauf nicht lohnen. Da bin ich sehr gespannt. In den nächsten 4 Wochen, wie gesagt, gibt es da Neuigkeiten. Kommen wir zu dem Eigentlichen, was heute stattfinden soll hier im Podcast, nämlich der Besprechung des Panasonic 100 bis 300 Objektivs. Die genaue Bezeichnung ist Lumix G-Vario 100 bis 300 mm Blende 4,0 bis 5,6 OIS, das heißt mit integrierter Bildstabilisation. Und das Ganze gibt's derzeit bei Amazon für rund 530 Euro. Es gab ein Vorgängermodell von dieser Optik, die wurde 2010 eingeführt. Das Gewicht selbst ist mit 520 Gramm datiert, ist auch, also ein halbes Kilo, wenn ihr es in der Hand nehmt, fühlt sich auch so an. Ist natürlich für das Micro Four Thirds System gebaut und die Brennweite entspricht auf Kleinbild 200 bis 600 mm, ist natürlich eine Ansage. Weiteres Eckdatum, die Naheinstellungsgrenze ist ungefähr 1,5 Meter, 150 Zentimeter vom Sensor zum Motiv. Der Abbildungsmaßstab ist 0,21-fache Vergrößerung. Es sind 17 Linsen in 12 Gruppen, das interessiert mich eigentlich weniger, wie die es intern machen. Es ist ein 67 mm Filteranschluss, das ist relativ gängig, das sieht man oft. Also da habe ich auch schon welche. Das Ganze ist natürlich mit einem optischen Bildstabilisator, wie gesagt, versehen, den man einen ausschalten kann am Gehäuse des Objektivs selber. Es hat einen Schrittmotor eingebaut, einen relativ leisen. Für Video ist es so eine Sache, aber es geht gerade noch. Die Länge ist 12,6 cm. Also wenn das Objektiv eingefahren ist, nicht ausgefahren, 12,6. Und der Durchmesser ist 7,3 cm. Ist für ein Objektiv mit dieser Brennweite umgerechnet auf Kleinbild zwar ein halbes Kilo schwer, aber trotzdem noch relativ kompakt, wenn man sich die Kollegen aus dem APS-C-Segment oder Vollformat-Segment anguckt, sieht man, dass es relativ gut gelöst ist. Wer auf Wildlife steht, der bekommt hier im MFT-Segment eine recht kompakte, immer noch kompakte Lösung, die man leicht transportieren kann. Auch wenn man sagt, okay, ein halbes Kilo Glas ist relativ viel, aber ich erinnere gern mal an die Zeiten früher zurück, da waren die Objektive deutlich schwerer und größer. Was hat das Objektiv noch? Es bietet einen Staub- und Spritzwasserschutz und ist für den Dual-IS bei dem Panasonic-System ausgelegt. Das heißt, hier arbeitet die In-Body-Image-Stabilization und die im Objektiv zusammen und schaffen noch mehr Raum, um Verwackler zu vermeiden. Also das ist erstmal die Eckdaten. Ich habe es getestet an der Panasonic GX80. Die selbst wiegt auch so 420, 430 Gramm. Zusammen mit dem Objektiv selbst kommt man ungefähr auf eine Kombination von 1 Kilogramm. Kamera plus Optik. Wobei ich sagen muss, bei so einer kleinen Kamera wie der GX80, wenn man das Objektiv dran schraubt, ich habe ein Bild auf Facebook reingestellt, könnt ihr mal gucken, sieht es schon relativ schräg aus. Die GX80 hat so einen relativ guten für diese Art von Kamera Handgriff schon, aber wenn man jetzt die Kamera hält und will fotografieren und das ruhig halten, dann ist es bei diesem kleinen Body schon grenzwertig für so eine Anwendung, wenn ihr jetzt Wildlife fotografiert oder Sport und dann wirklich auf volle Telestellung geht, würde ich doch eher ein Body im G-Segment von Panasonic vorschlagen, der größer ist, wo ihr einen ausgeprägteren Handgriff habt und ein bisschen mehr Gegengewicht. Das hilft euch, die Optik relativ ruhig zu halten. Ansonsten wird es ein bisschen grenzwertig. Es geht zwar noch. Und wenn man leicht auf Reisen ist und irgendwo eine Safari machen will, eventuell okay, aber ich würde dann doch eher ein G-Modell mitnehmen und auf Nummer sicher gehen, wobei das muss jeder für sich entscheiden. In dem Falle schlage ich vor, dass ihr genau wie ich, irgendwo in den Laden geht, eure Kamera mitnimmt, mit der ihr meistens fotografiert und die ihr auch da einsetzen wollt, das Objektiv testweise dran schraubt, ein paar Bilder macht und guckt, wie das Handling ist. So viel erstmal zu den Größenverhältnissen. Es sieht relativ schräg aus an der GX80 von der Größe her, aber es funktioniert relativ gut. Und die Bildergebnisse sind auch dementsprechend. Und jetzt kommen wir erstmal neben der Haptik, die wir eben besprochen haben, zum Handling des Objektivs. Der Fokusring ist ein bisschen zäh bei mir. Da muss man schon relativ stark dran drehen. Ist vielleicht nur auf meinem Modell so. Das ganze Zoomen auch. Also da müsste ein bisschen mehr geölt werden ab Werk, sehe ich so. Vielleicht habe ich da auch ein Modell erwischt, was nicht so gut läuft. Ansonsten ist es relativ unproblematisch. Die Stabilisierung ein- ausschalten. Dazu gibt es Folgendes zu sagen. Wenn ihr eine Kamera habt mit In-Body-Stabilization und eine mit und das Objektiv habt, was auch unterstützt den Dual-IS wie die GX80, könnt ihr beides anlassen. Wenn ihr das Dual-IS nicht habt, wie bei Olympus-Kameras, bei den älteren oder auch bei den älteren Panasonics, dann kommt es darauf an, welche In-Body-Stabilization ihr habt. Wenn ihr schon diese 5-Achsen-Stabilisierung habt, die ist besser als die Stabilisierung in der Optik. Das heißt, in der Optik ausschalten und dann die In-Body-Stabilization bei der 5-Achsen-Stabilisierung enablen, also anschalten. Ansonsten, wenn ihr irgendwo nur eine 3-Achsen-Stabilisierung habt oder sowas, dann müsst ihr halt mal testen und gucken. Ich würde es einfach ausprobieren, mal das eine probieren, mal das andere und gucken, was bei den gleichen Lichtverhältnissen besser passt. Ich wurde zumindest sowohl bei der Anfangsbrennweite wie auch an der Telebrennweite von der Bildstabilisierung des Objektivs nicht enttäuscht. Das habe ich so erwartet. Das macht keine Wunder. Das kann es nicht bewirken, aber es ist doch relativ effektiv. Ihr müsst es für eure Verhältnisse mal ausprobieren. Für Wildlife im Zoo und im Wildpark reicht es allemal. Wenn ihr jetzt irgendwelche Tiere und Viecher habt, die an sich sehr viel rumzappeln, müsst ihr halt gucken, wenn ihr die verfolgt, ob das dann für euch hinreichend ist. Aber ich denke mal, das passt. Gemessen am Preis sowieso, das ist dementsprechend adäquat. Und da gibt es auch nicht viel Konkurrenz in dem Bereich an Linsen, die ihr verwenden könnt, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr mal auf Flickr guckt bei diesem Modell, dann seht ihr auch Bildergebnisse, die durchaus ansprechend sind. Kommen wir zur Bildqualität. Die ist bei Offenblende und Anfangsbrennweite sehr gut. Das Bild ist ziemlich scharf. Bedingt durch die Technik, und das haben alle solche Super-Zooms, ich nenne es mal, Teleobjektive an sich, je weiter ihr in der Brennweite vorrückt, desto mehr bei Offenblende sinkt die Bildschärfe an den Rändern. Und das wird halt bis zu 300 mm dann relativ aus. Das sieht man halt, wenn man in die 100% Ansicht geht. Wenn man das Ganze, in der Bildmitte ist übrigens toll, also da ändert sich kaum was, so wie ich das sehe bei meinen Bildern. Da bin ich voll zufrieden. An den Bildrändern, das ist aber normal, das ist auch bei anderen Optiken so, wird es dann ein bisschen weicher. Da gibt es die üblichen Methoden, die ihr verwenden könnt, um die Schärfe zu erhöhen in dem Bereich. Aber es ist immer noch im Rahmen des Erwartbaren. Das Objektiv vollbringt hier keine Wunder, ist aber auch mit 530 Euro nicht drin. Das ist keine 2000 Euro Optik, müsst ihr immer bedenken. Aber dafür, für die 500 Euro und das halbe Kilo Gewicht, macht es den Job sehr gut. Ihr bekommt, so wie ich das sehe, überdurchschnittliche Ergebnisse beim Wildlife und beim Sport fotografieren. Ein Manko, wenn man jetzt die Bildqualität mal weglässt und die Haptik weglässt, ist ein bisschen der AF. Der hinkt ein bisschen den aktuellen Systemobjektiven von Panasonic oder Olympus hinterher. Der ist nicht ganz so schnell, so treffsicher. War zumindest bei mir so. Und ich habe die GX80 in verschiedenen Arten und Weisen eingestellt, um das zu optimieren. Aber das ist ein bisschen langsamer und manchmal fokussiert er nicht direkt auf die Stelle, die ich will. Da muss ich dann nachhelfen. Was immer noch geht, ist jetzt kein Problem. Aber das war nicht so gut wie bei den Kit-Objektiven oder anderen Objektiven von Panasonic, die jüngeren Datums sind, die dort verwendet werden. Leider. Aber sind wir noch okay, also da kann man nichts sagen, da sind wir noch hinreichend. Zur Not müsst ihr das Objektiv halt mal leihen, in den Wildpark gehen, in den Zoo und müsst es mal ausprobieren, ob das für euch hinreichend ist. Aber ich denke mal, das ist okay. Die Lichtstärke, die drin ist, ist auch im Rahmen des Erwartbaren, also 4 bis 5,6 ist durchaus okay, für den Preis sowieso. Ich will mich nicht wiederholen, aber letztendlich, wenn man mal früher guckt und solche Daten nimmt, was man da bezahlt hätte für diese Bildqualität, die man da kriegt, naja, also hätte man wesentlich mehr hinlegen müssen. Das Ganze an einem 20-Megapixel-Sensor sorgt doch für sehr gute Ergebnisse. Als Fazit würde ich sagen, vom Handling her an der größeren Kamera vielleicht besser geeignet als an der GX80, aber das müsst ihr für euch ausprobieren. Der Autofokus ist ein bisschen träger als bei den üblichen Systemobjektiven. Die Haptik ist ein bisschen nicht ganz so smooth, aber man kann immer noch sehr gut mitarbeiten. Gewicht mit 500 Gramm, 520, 30 Gramm ist immer noch okay, kann man nichts sagen. Da würde ich gar nicht meckern, das ist okay, da könnt ihr im Vollformatsegment ein Vielfaches davon einschätzen. Die Naheinstellungsgrenze von 150 cm ist auch okay. In der Summe würde ich sagen, war es ein guter Kauf, würde ich immer wieder machen. Lohnt sich natürlich nur, wenn ihr häufiger in Zoos, Wildparks oder Sport fotografiert und das aufnehmt. Den richtigen Videotest habe ich jetzt nicht gemacht, denn der kommt noch irgendwann mal, da hatte ich noch keine Zeit zu. Aber so viel zu dieser Optik. Also sehr empfehlenswert aus meiner Sicht und mit überdurchschnittlichen Ergebnissen in diesem Superzoom-Segment. Übrigens besser als bei der FZ1000, die hat bis 400 mm Brennweite. Ich finde das Ding hier besser, die 100 bis 300 mm des Panasonic-Objektivs, wie die fest eingebaute Optik der FZ1000. Die Bildergebnisse sind stimmiger, smoother, ist alles besser. So, nur da, wenn ihr einen Vergleich haben wollt, da seid ihr doch deutlich drüber. Das war's schon für heute. Es ist heute eine kürzere Sendung. Ich habe ein paar Vorbereitungen. Heute ist in Frankfurt am Main so ein Fahrrad-Event, so eine Messe an der Alsporthalle. Da will ich hin, muss ich noch ein paar Vorbereitungen treffen. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr habt ein paar Ideen bekommen. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, nächste Woche Sonntag. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Geht raus und fotografiert. Ich wünsche euch, dass euch alles gelingt, was ihr euch vornehmt. Bald ist Ferienzeit. Macht was Sinnvolles, irgendwas, woran ihr Freude habt, weil alles andere macht keinen Sinn im Leben. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann.